Ich gucke auf all die anderen, auch die neuen Banken oder bankähnliche Modelle, und am Ende ist für den Kunden ganz uninteressant, wer die Banklizenz hat. Wenn das gut gemanagt ist, für den ist wichtig, was ist aus der Kundensicht, was bietet sich da an. Ich gucke da immer mit großem Interesse drauf. Was machen die denn anders? Was machen die denn besser? Warum haben sie auch solche Wachstumsraten? Kann ich alles eins zu eins für mich übertragen? Nein, ich bin in einer anderen Situation. Wir sind als DKB mit 35 Jahren ein Haus, wo es auch darum geht, kann ich damit Geld verdienen? Oder brauche ich nur eine Investorenstory, wo Wachstum alleine der KPI ist, nach dem ich steuere? Und wir haben uns entschlossen, da ein profitables Wachstum zu zeigen und trotzdem zu lernen von dem Mindset. Und auf der anderen Seite bringen wir natürlich viele Kolleginnen mit, die aus der Historie sehr gut Bankgeschäft können. Und diese Kombination, die wird uns, und das ist meine feste Überzeugung, immer einen festen Platz auch in der deutschen Finanzwirtschaft, so overbanked sie ist, aber bieten, weil wir diese Kombination aus, da sind wir eine wirklich mittlerweile stabile, fast 6 Millionen Privatkundenbank, und auf der anderen Seite sind wir der größte Finanzierer von erneuerbaren Energien. Das ist wirklich eine starke Position, die sicherlich angegriffen wird, aber das ist ja Aufgabe, tägliche Aufgabe eines Unternehmers, auch zu schauen, wie man diese Position sichern und auch ausbauen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute aus Berlin mit Thilo Hacke, Vorstandsmitglied der Deutschen Kreditbank. Wir haben über seinen Arbeitsalltag gesprochen, wie er als Urgestein sozusagen in den Vorstand aufgerückt ist, über die Entwicklungen, wie wir sie gerade in Deutschland vorfinden, aber vor allem auch auf die strategische Ausrichtung der DKB haben wir ein Auge geworfen. Denn die Frage ist, welche Vision treibt die DKB in den nächsten Jahren tatsächlich vor sich her, um sich im Marktumfeld zu behaupten? Welche Innovationen sind heute schon im Einsatz und auf welche können wir uns freuen? Über all diese Themen haben wir gesprochen. Persönliche Highlights waren auch dabei und wir haben die Rolle diskutiert, wie der Kunde innerhalb der Transformation tatsächlich nach wie vor im Fokus bleibt. Freut euch auf ein aufschlussreiches Gespräch. Los geht's!
Moin Thilo.
Hi Sven.
Ich freue mich, dich hier zu begrüßen. Ich bin ja bei euch zu Gast im schönen Berlin. Damit dich meine Zuhörer noch ein Stückchen besser kennenlernen, stell dich doch mal in 2, 3 Sätzen vor.
Genau, du bist hier in Berlin und ich bin auch Berliner. Ich bin vor 52 Jahren hier in Berlin geboren und ich habe als 16-Jähriger von der Ostseite auf die Mauer geguckt, als sie gefallen ist. Sicherlich auch ein ziemlich prägender Moment in meinem Leben, der viele Folgen dann auch hatte für mich. Und dann habe ich vor nun mittlerweile auch schon fast 28 Jahren bei der DKB als Trainee angefangen und bin seit 2013 im Vorstand der DKB zuständig für das gesamte Marktgeschäft.
Okay, das ist ein richtiges Urgewächs. Das finde ich spannend. Obwohl du eine Sache, weil jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Wir machen ja immer ein etwas anderes Kennenlernspiel. Mhm. Two Truth and One Lie. 3 Anekdoten aus deinem Leben, wovon der Ostblock jetzt wahrscheinlich keine mehr ist. Aber ich bin mal gespannt, welche 3 Anekdoten du mitgebracht hast.
Okay, die erste ist, ich bin ein paar Mal Marathon gelaufen. Und dann habe ich mir mal eine 3,30 vorgenommen. Und als ich dann mit in der Tat 3,28 über die Ziellinie gelaufen bin, da lief, und das ist jetzt echt ein bisschen kitschig, We are the Champions. Das war ein ziemlich cooler Moment in meinem Leben. Anderer cooler Moment oder sogar mehrere in dem Fall. Ich habe sowohl Tom Brady als auch Pat Mahomes die Hand geschüttelt und sogar Fotos davon. Aber was mich wirklich antreibt, ist, ich bin ein unglaublicher Fan von, das würde dich jetzt nicht wundern, Union. Deshalb hat mich auch das 1:1 gegen die Bayern vor 10 Tagen sehr gefreut und ich glaube, am nächsten Sonntag werden wir euch richtig stressen. Du bist doch Freiburg-Fan, oder?
Ich bin auch Freiburg-Fan, ja. Absolut.
Ja.
Glaube ich nicht jetzt. Aber ich glaube definitiv Union ist ein richtiger Punkt, den du gesagt hast, glaube ich sofort. Tom Brady auf jeden Fall. Die haben auch doch einen Super Bowl auch sogar zusammen gespielt. Das hätte sehr gut klappen können. Ich sag eins, ein Aspekt, ob's das, die Zeit ist schon echt herausfordernd. Also ich habe meinen Halbmarathon zu Studienzeiten gemacht und dachte mir nur, wer ist eigentlich so irre und läuft Marathon? Aber ich sag, bei eins stimmt was nicht. Wir lösen nachher auf. Alles andere wäre doch gelacht. Lass uns ein bisschen einsteigen. Was ja total interessant ist, ist die Lage, in der wir uns gerade befinden. Also wir sind ja tatsächlich in einer sehr herausfordernden Zeit, egal eigentlich, wo man hinguckt. Wie nimmst du momentan tatsächlich die Situation in Deutschland, die Wirtschaftslage eigentlich wahr? Was treibt dich um?
Also es gibt ja so ein Konzept und manchmal sieht das auf Folien oder in Vorträgen erstmal interessant aus. Aber wenn nicht diese Zeit, was ist dann dieses klassische VUCA? Mhm. Volatil, unsicher, komplex und völlig mehrdeutig. Und ich meine, das merken wir jeden Tag, wenn man sich anguckt, was alleine seit der Wahl im November oder seit der Inauguration von Trump am 20. Januar passiert ist, dann traut man manchmal seinen Augen nicht mehr, wenn man das schaut, wie schnell sich die Welt verändert, wie politische und auch andere gesellschaftliche Gewissheiten von einem auf den anderen Tag einfach auch über Bord geworfen werden. Das ist im Übrigen auch ein Link zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe das schon einmal erlebt, dass ein Gesellschaftssystem, was vor kurzem noch gepredigt wurde als das, wonach die ganze Menschheit strebt, dann auf einmal, jetzt nicht an einem Tag, aber über einen relativ kurzen Zeitraum zusammengebrochen ist. Und auf der anderen Seite eine extreme technologische Entwicklung, wenn wir an das ganze Thema KI, was wir sicherlich auch noch streifen werden, kommen, eine extreme technologische Entwicklung, die wahrscheinlich in ihrer Größenordnung nur, wenn überhaupt mit der Erfindung des Internets irgendwie oder der Etablierung des Internets verglichen werden kann. Und das alles zusammen sind schon große, große Herausforderungen, die eine Gesellschaft, die Politik, aber auch Unternehmen extrem neu ausrichten, aber vor allen Dingen erstmal auch in Frage stellen lassen, ja.
Das kann ich absolut unterstreichen. Ich finde es natürlich interessant, auch gerade so die geopolitische Situation, wie die du gerade ein Stück weit eingefangen hast, da irgendwie mit raufzunehmen. Wir sehen natürlich auch, dass sich sehr, sehr viel in Deutschland verändert. Wir sehen auch, dass gerade der Wettbewerbsdruck für immer mehr Branchen tatsächlich eine der größten Herausforderungen abbildet und auch darstellt. Was ist tatsächlich, wenn du die aktuelle Situation runterbrichst auf eure Industrie? Sag mal, wenn wir ins Bankenumfeld jetzt reingehen, was sind tatsächlich die Themen, die wirklich relevant sind? Also wie stark ist man tatsächlich von geopolitischen Themen abhängig, die sozusagen auf Regulatorik oder auch letztendlich auf andere Arten von, ich sag mal, Veränderungen irgendwie einzahlen, auch veränderte Zinsmärkte und so weiter? Und wie stark sind es am Ende eher, ich würde mal fast sagen, klassische Themen wie Demografie in Deutschland, Fachkräftethemen, technologische Entwicklung, aber auch immer mehr das aufkommende Thema von Nachhaltigkeitselementen, ESG und so weiter. Wenn du so ein bisschen sagen würdest, was sind eigentlich so die 4, 5 großen Themen neben kleineren Aspekten, welche sind das?
Mhm. Also das Interessante ist ja, dass man gar nicht mehr trennen kann zwischen einem, das sind so normale Trends und das sind jetzt die aktuellen Trends, die überlagern oder die aktuellen Themen, die das überlagern. Weil das Thema Demografie hat auch immer mit dem Thema, und das kann eine Antwort sein, Migration zu tun. Mhm. Und das Thema Demografie hat auch immer mit Technologie zu tun, weil ich werde bestimmte Arbeitskräfte einfach nicht mehr haben, die ich durch technologische Lösungen ersetzen muss. Was wir natürlich ganz klar sehen, sind eben genau diese strukturellen Herausforderungen, der deutschen Wirtschaft, wenn man alleine in die Zeitungen sich die Statements der deutschen Autobauer anschaut, wie sie im Moment sich in dem Feld befinden, war es nun richtig, auf Elektro zu setzen? Sollte ich das verlangsamen? Sollte ich den Weg wieder zurückgehen? Also genau diese unsichere Fahre. Und ich denke trotzdem, dass das muss man oben immer hinschreiben, auch wenn es da Leute gibt, die der Meinung sind, das stimmt nicht. Was auch immer die Politik, wer auch immer die Politik gerade bestimmt, das wird das Klima, den Klimawandel selbst erstmal nicht beeinflussen. Mhm. Diese Entwicklungen sind, und ich bin ein großer Anhänger von wissenschaftlich basierten Daten und darauf Entscheidungen zu fußen, die sind wissenschaftlich belegt. Wir werden, und das ist meine feste Überzeugung, wir als Deutschland, wir als Europa und wir als Unternehmen auch, diesem Thema uns stellen müssen und trotzdem jetzt nicht in einer Rückwärtsbewegung, die einfach heißt, das war vielleicht alles Quatsch, anders agieren müssen. Also dieser strukturelle Wandel der deutschen Wirtschaft auch zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft, der wird kommen und der wird forciert werden müssen. Dann sehen wir natürlich, und ich hatte die Disruption zum Beispiel im großen in der bestimmenden Industrie von Deutschland, ja auch der Automobilindustrie angesprochen, diese andere Industrie, die andere industrielle Verlagerung, die kommt. Wir kommen aus einer Welt, wo Deutschland günstige Energie importiert hat, Rohstoffe importiert hat, mit wirklich wertgeschätztem, weltweit geschätztem deutschen Ingenieurs-Know-how daraus tolle Produkte gebaut hat, das wieder exportiert hat in die Welt und das alles unter einer Sicherheitsgarantie der NATO, natürlich im Wesentlichen auch dominiert durch die USA. Dieses Geschäftsmodell von Deutschland, das kommt natürlich gerade ins Wanken. Es kommt schon länger ins Wanken, aber natürlich gerade die Entwicklungen der letzten Monate zeigen noch mehr die Herausforderungen, die darin stehen. Und auch das wird was sein. Und wir sehen ja gerade auch die politischen Entscheidungen einer Bundesregierung, die noch im Bilden ist und trotzdem schon sehr weitreichende Entscheidungen ja jetzt mit der Grundgesetzänderung getroffen hat. Diese Themen werden wir sehen, wie das Land auch verändert. Und am Ende sehen wir auch, Deutschland kommt aus einer sehr, sehr untypisch für die Welt, aus einer sehr, sehr langen Phase des immerwährenden Wachstums. Und das hat sich nicht nur verlangsamt, sondern ja im Moment ist das Wachstum fast zu einem Erliegen gekommen. Und da werden wir Mittel finden müssen, wir als Bestandteil auch der deutschen Wirtschaft, aber im Wesentlichen natürlich auch mit Hilfe oder unter Leitlinien der Politik, wie wir dieses Wachstum wieder ankurbeln können, weil Wachstum ist meines Erachtens ein wichtiger Bestandteil dessen, dass sich auch eine Gesellschaft, und ich bin da im Wesentlichen immer eher auf der europäischen Perspektive unterwegs, auch wirklich durchsetzen kann im weltweiten Kampf auch der Mächte, die man jetzt so sieht.
Du sprichst, glaube ich, was ganz Interessantes an, weil ja ein Stück weit alle Wetten, die du ja gerade schon aufgezählt hast, der Vergangenheit ja irgendwie geplatzt sind. Ja, also ob es jetzt Energie ist, Sicherheit ist, ob es auch mehr oder weniger Wachstum durch China ist, was die Automotive ja auch sehr, sehr stark erfahren musste, dass es halt einfach so nicht mehr weitergeht. Auf der anderen Seite sehen wir die Herausforderung, die wir jetzt hier in unserem eigenen Land haben. Ja, wir reden über Sondervermögen eines Staates, was es ja de facto nicht ist. Auf der anderen Seite reden wir auch über andere, sagen wir, Grundsatzentscheidungen, die eigentlich oftmals, ich sag mal so, nicht unbedingt als Wirtschaftsmotor, ja, im Zuge von vielen Unternehmern angesehen wird. Wie reagiert man da eigentlich in diesem Spannungsfeld eigentlich als Bank aktuell? Also welche Rolle kann beispielsweise die DKB, aber generell auch eine Bank in der Zukunft eigentlich einnehmen bei der Transformation, in der wir uns eigentlich aktuell maximal befinden? Mir hat mal einer gesagt, oder auch von Vorwerk, wenn Digitalisierung und die Transformation ein Kartenspiel wäre, dann müsste man den Einsatz nicht nur verdoppeln, sondern müsste eigentlich all in gehen. Und da frage ich mich immer, kriegen wir das hin? Das hat ja auch was mit zeitlichen Elementen zu tun. Wie blickst du, wenn ich dich jetzt in diesem Zusammenhang frage, auf die Rolle der Banken? Also was ist die Rolle, sag ich mal, der DKB? Was ist die Vision, wenn wir davon sprechen? Welche Rolle spielt die DKB, die Bank insgesamt in 5 Jahren, in 10 Jahren?
Also als Bankvorstand sollte ich zunächst nie das Mindset haben, all in zu gehen, weil es gehört zu meiner Funktionsbeschreibung, auf die im Übrigen auch die Aufsicht relativ genau schaut, Risiken abzuwägen und nur in einem Umfang einzugehen, dass sie wertstiftend, aber in einem vertretbaren und am Ende auch existenzbewahrenden Maß eingegangen werden können. Aber du sprichst einen völlig wichtigen Punkt an, nämlich auch da fallen ja Gewissheiten gerade. Gewissheiten auch bis zu höchsten politischen Funktionsträgern, die gesagt haben, das werden wir niemals machen. Und auf einmal gibt es eine neue Realität und man sagt, ja, und ob wir das nun Sondervermögen oder wie andere es nennen, Sonderschulden oder was auch immer nennen, es ist Investition. Und wenn wir diese zusätzlichen Investitionen in die richtigen Themen investieren, das ist eigentlich das Wichtige, nicht ob wir sie, sondern ob wir sie in die richtigen Themen investieren, dann können sie sehr wertstiften und genau für das sein, was wir für Deutschland weiterentwickeln müssen. Und dann werden vielleicht auch aus jetzigen Schulden, die wir neu aufnehmen, wirklich neues Vermögen, eine Infrastruktur, die den Namen auch verdient. Eine Infrastruktur, die so ausgerichtet ist, dass sie moderne Verkehrsströme, moderne Energieströme auch lenken und transportieren kann. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt dabei, der auch zu uns als Banken führt. Und am Ende ist das sogar das Geschäftsmodell, wofür Banken mal gegründet wurden. Manche Kundinnen haben gerade ein bisschen mehr Geld, als sie aktuell brauchen. Die Privatkunden haben meist ein bisschen was zurückgelegt, Gott sei Dank nicht mehr unter das Kopfkissen, sondern auf ein Tages- oder ein Termingeld. Und es ist auch gut so, dass man sich ein kleines Polster erarbeitet, aber sie brauchen es im Moment nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Investitionsbedarf auch bei Privatkundinnen, aber eben insbesondere auch bei Geschäfts- und Unternehmenskunden, die im Moment investieren wollen und das natürlich nicht alles aus Eigenkapital oder Fördermitteln können. Und dann brauchen sie Banken. Und genau das ist unsere Rolle. Das wird unsere Rolle auch in Zukunft sein, Fristentransformation, da ist es ein Tagesgeld, da wird es zu einem langfristigen Kredit. Risikoübernahme, wir tragen die Verantwortung dafür, dass wir den Geschäftskunden und sein Geschäftsmodell so gut kennen, dass der Kredit, den wir ihm rausgeben, auch möglichst sicher zurückgezahlt wird und damit wir am Ende unseren anderen Kunden auch ihre Einlagen zurückzahlen können. Das genau ist unsere Aufgabe. Und diese Bündelung von vielen kleinen Einlagen auch in große Kredite. Und das wird auch in der Zukunft unsere Rolle sein. Und dann, und das kommt noch hinzu, ist natürlich auch notwendigerweise eine EU oder auch eine Europäische Zentralbank darauf gekommen, dass die Banken da ein sehr guter Transmissionsriemen sind, um auch Wirtschaften in einem ganzen Kontinent auch in eine gewünschte Richtung zu steuern. In dem Fall zum Beispiel in das Thema mehr nachhaltige Wirtschaft zu transportieren, weil sie diejenigen sind, die das Geld für die Investitionen geben oder, das ist dann noch stärkere Steuerung, eben kein Geld mehr geben für Investitionen, die eben nicht nachhaltig sind. Und das wird die große Aufgabe sein. Ich sehe für unser Haus ganz klar auch die Aufgabe darin, Transformation zu finanzieren und nicht sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich finanziere hier gar nichts mehr, solange es nicht hundertprozentig nachhaltig ist, sondern meine Aufgabe muss es ja mit sein, als Bestandteil dieser Gesellschaft, den Weg dorthin zu finanzieren. Also ein jetziges vielleicht noch fossiles Kraftwerk, einem Unternehmen mit einem fossilen Kraftwerk zu ermöglichen, einen Dekarbonisierungspfad mitzugehen, der auch nicht von heute auf morgen gemacht ist, sondern wahrscheinlich 10, 20 oder 30 Jahre brauchen wird. Und diese Transformation mit zu begleiten, das ist einer unserer wesentlichen Treiber auch, den wir hier im Geschäft haben und mit über 100 Milliarden Krediten, die wir draußen haben, ist das mittlerweile auch ein wirklicher Hebel. Und da erwarte ich mir im Übrigen aus diesem Thema Sondervermögen, Infrastruktur, große Anreize auch nochmal für Unternehmen in diese Richtung zu gehen.
Was wir ja gerade sehen, ist ja gerade auch in eurem Umfeld sehr stark, es ist ja nicht so schwer mehr teilweise, ja, eine BaFin-Regulierung sozusagen, die Zertifizierung zu bekommen, ja, immer mehr auch andere Unternehmen haben ein bankenähnliches Geschäft, machen Kreditvergaben, ob es im kleineren Bereich ist, aber auch einige, die sich jetzt auch tatsächlich in den gewerblichen Bereich wagen. Ist das tatsächlich aktuell schon ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt? Was sind eigentlich die neuen Player am Markt? Oder ist es tatsächlich das aktuelle Geschäft nach wie vor eins, was den hiesigen größeren Banken mehr oder weniger mit denen einhergeht?
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com, schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Wir feiern dieses Jahr 35 Jahre.
Ihr gehört ja selber eher zu den Jüngeren.
Aber schon lange nicht mehr. Das meinte ich in dem Fall sogar schon 35 Jahre. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, wie lange ich schon da bin. Ich kenne noch die Zeit. Da waren wir das Start-up. Da waren wir die Herausforderer. Da haben wir gesagt, uns gehört die Welt. Wir schreiten voran. Alles, was wir jeden Tag machen, ist irgendwie neu. Wir haben das noch nie gemacht. Wir machen das anders. Und andere gucken erst spöttisch, dann irgendwann bewundert und irgendwann auch fast feindselig auf uns. Wir haben daraus mitgenommen und das trage ich auch ganz persönlich in mir. Ich gucke auf all die anderen, auch die neuen Banken oder bankähnliche Modelle, und am Ende ist für den Kunden ganz uninteressant, wer die Banklizenz hat. Wenn das gut gemanagt ist, für den ist wichtig, was ist aus der Kundensicht, was bietet sich da an. Ich gucke da immer mit großem Interesse drauf. Ich kann dir auch mal hier jedes Mal zeigen. Also es gibt eigentlich keine der neuen Banken, die ich nicht habe. Die ich nicht habe und nicht nutze, um genau davon zu lernen, was machen die denn anders? Was machen die denn besser? Warum haben sie auch solche Wachstumsraten? Kann ich alles eins zu eins für mich übertragen? Nein, ich bin in einer anderen Situation. Ich bin am Ende dann, wir sind als DKB mit 35 Jahren ein Haus, wo es auch darum geht, kann ich damit Geld verdienen? Oder brauche ich nur eine Investorenstory, wo Wachstum alleine der KPI ist, nachdem ich steuere? Und wir haben uns entschlossen, da ein profitables Wachstum zu zeigen und trotzdem zu lernen von dem Mindset. Und da muss ich sagen, da haben wir auch viele Kolleginnen und Kollegen gewonnen aus diesem Umfeld, auch auf Senior Level, die das mit uns reinbringen. Und auf der anderen Seite bringen wir natürlich viele Kolleginnen mit, die aus der Historie sehr gut Bankgeschäft können. Und diese Kombination, die wird uns, und das ist meine feste Überzeugung, immer einen festen Platz auch in der deutschen Finanzwirtschaft, so overbanked sie ist, aber bieten, weil wir diese Kombination aus, da sind wir eine wirklich mittlerweile stabile, fast 6 Millionen Privatkundenbank und auf der anderen Seite sind wir der größte Finanzierer von erneuerbaren Energien. Das ist wirklich eine starke Position, die sicherlich angegriffen wird, aber das ist ja Aufgabe, tägliche Aufgabe eines Unternehmers, auch zu schauen, wie man diese Position sichern und auch ausbauen kann.
Was ist dann auf der anderen Seite der eigene Transformationsprozess? Also wohin muss sich deiner Meinung nach die Bank von heute entwickeln, damit sie in 5 Jahren nach wie vor die Schnittstelle am Kunden irgendwie besetzt, dass sie überhaupt das Wertegerüst der Kunden irgendwie einigermaßen befriedigt, aber auch am Ende des Tages wettbewerbsfähig ist? Wie wichtig sind da innerhalb dieses Prozesses technologische Integration, gerade auch die Implementierung von künstlicher Intelligenz? Was ist überhaupt schon möglich, auch gerade hier im deutschen Boden, sozusagen hier in der eigenen Organisation? Das ist ja teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Was sind tatsächlich die großen Transformationsblöcke innerhalb der DKB die nächsten 5 bis 6 Jahre?
Also du sprichst eine sehr wichtige Frage an, die wir uns auch in den letzten 1,5 Jahren zunehmend gestellt haben und ich würde das gerne in 2 Themen unterstellen. Was sind so die technologischen Themen, die wir nach vorne gesetzt sehen? Aber was ist auch das Mindset-Thema? Und ich habe vorhin beschrieben, ich bin 97 zur Bank gekommen, da waren wir 400 Mitarbeitende. Wir waren jetzt in der Spitze in der Gruppe 5500. Das war Startup. Es ging nach vorne, wir sind auch immer nur gewachsen. Und am Ende gibt es eine leider aber Wahrheit, im Wachstum beseitigst du in der Regel keine Ineffizienzen. Nimmst halt einfach noch ein paar Leute mit dazu und kriegst dann das hin, auch nochmal das doppelte Kundenvolumen mit ein paar mehr. Ein bisschen wird an den Prozessen geschraubt. Und wir haben vor 1,5 Jahren in einem wirklich sehr, sehr guten Jahr, und das ist gar nicht so leicht auch zu kommunizieren, auch im Unternehmen zu kommunizieren, gesagt, wir können uns das zwar leisten, dieses Niveau, aber wir wollen das Haus ja auch vorbereiten auf Krisen, auf externe Einflüsse, die wir heute vielleicht noch nicht absehen. Und dazu müssen wir auch das Kostenniveau basierend auf Prozesseffizienzen einfach senken und haben in diesem sehr, sehr guten Jahr vor 1,5 Jahren dann gesagt, jetzt werden wir uns ein Effizienzprogramm verpassen. Und das, wie gesagt, nach über 30 Jahren Wachstum, wo es immer nur aufwärts ging. Das war für die gesamte Belegschaft, für alle Mitarbeitenden, von der Mitarbeiterin bis zum Vorstandsgremium, wirklich was, wo wir auch miteinander gerungen haben, wo wir uns auch selbst immer wieder bestärken mussten und am Ende doch die Kraft hatten zu sagen, lass uns mal bestimmte Prozesse komplett neu denken. Und jetzt komme ich dazu, wie kann man das? Da kam natürlich dann praktisch auch als glücklicher Umstand fast die neuesten Technologien von AI mit dazu und hat uns geholfen, zum Beispiel das Thema Kundenservice völlig neu zu denken. Und du hast gesagt, wie schaffe ich die Kundenschnittstelle zum Kunden weiterhin zu besetzen? Die wurde ja auch bisher immer besonders gut besetzt, wenn der Kunde sich da abgeholt fühlte und wenn das für ihn relevant war, was er da gesehen hat. Jetzt bewegen wir uns in eine Welt, wo man nicht mehr uns 3 in eine Kohorte oder in eine Gruppe setzen kann, sondern wir den Anspruch haben, hyperindividualisiert, mich ganz genau angesprochen zu werden. Und das geht natürlich nur mit Unmengen an Daten, die ich nicht nur lese aus euch, sondern die ich wiederum auch in völlig unterschiedliche Handlungen, Ansprachen, Produkte, Features und so weiter bringe. Das ist ohne AI überhaupt nicht mehr zu machen. Ich habe früher vielleicht 3, 4 Kampagnen ausrichten können auf verschiedene Cluster und jetzt muss ich irgendwann vielleicht überlegen, ob jeder von uns, von unseren 6 Millionen Kunden, eine andere Anzeige in der Banking-App bekommt. Soweit sind wir noch nicht, aber da geht der Weg ganz klar hin. Und auf der anderen Seite merken wir ja, warum rufen uns Kunden an? Weil unsere Produkte vielleicht nicht so klar sind. oder weil die Erklärungen für Produkte geschrieben sind von einem Bankmitarbeitenden, der weiß, wie Bankprodukte funktionieren. Und dann merken wir, 98% unserer Kunden arbeiten gar nicht in der Bank. Die wissen nicht, was der Unterschied zwischen einem Festgeld und einem Tagesgeld ist und so weiter. Wenn wir das nicht gut erklären oder wenn wir es nicht in der Art erklären, wie es der Kunde konsumieren will und er möchte nicht lange lesen, mehr als 3 Zeilen geht nicht, dann ruft er an und fragt. Und für diese Fragenbeantwortung, die am Ende ja auch nur auf bestehendes Wissen zurückgreift, gibt es eigentlich viel bessere Technologien. Und wir haben dann relativ früh, auch da hat uns dieses Effizienzprogramm geholfen, weil wir viele Sachen in Frage gestellt haben und deshalb gesagt haben, dann lass uns auch das mal probieren. Und bevor viele, viele, und das ist auch richtig, Checks and Balances in einem Unternehmen, viele Abteilungen gesagt haben, erstmal schauen, haben in diesem Fall gesagt viele, naja, unter dem Label dieses Programms kann man ja vielleicht mal ein paar Schritte skippen. Oder viele arbeiten eben parallel und kommen dann mit einem Ergebnis. Und haben dann den Kundenservice mit einem auf ChatGPT im Moment, aber wir wechseln auch die Sprachmodelle je nach Qualität und im Übrigen auch je nachdem, wie empathisch die antworten. Teilweise antwortet ein Sprachmodell viel empathischer als ein anderes. Dann nehmen wir mal das, messen auch die Kundenbegeisterung. Manche Kunden sind sehr begeistert, andere sagen, komm zum Punkt. Zu unserem Chatbot. Das ist schon interessant. Und dieser Chatbot hat mittlerweile 250.000 Konversationen mit unseren Kunden geführt und hat dadurch die Möglichkeit gegeben, ohne dass wir Menschen dazu bringen müssen, nachts zu arbeiten, am Wochenende zu arbeiten, trotzdem aber unseren Kunden eine Antwort zu geben, die für ihn relevant ist. Das sind jetzt nicht nur FAQ-Fragen, sondern dieser Chatbot kann mittlerweile auch auf unser Kernbankensystem zugreifen. Und wenn du fragst, was ist mit meiner Karte, dann fragt der Chatbot, hallo Sven, welche Karte meinst du? Meinst du deine Debitkarte oder deine Kreditkarte? Und wie kann ich dir helfen? Meinst du das Limit von 5.000 €, was hier drauf ist? Möchtest du das erhöhen? Das wird also wirklich relevant. Und der nächste Schritt, den wir jetzt etablieren, ist, dass du dann sagst, ja, es geht mir um die Kreditkarte. Bitte erhöhe mal die 5.000 auf 10.000 €. Ich möchte verreisen, möchte entsprechend auch ein Limit auf meiner Karte haben. Und dann macht das der Bot.
Wenn du jetzt das... Also zwei Fragen, die sich da bei mir anschließen. Das eine ist auf die Kundenseite eingehend. Wie kommt das an? Also ich kann mir vorstellen, dass, was ich momentan merke, ist, dass der Endkunde eigentlich auf diese Art der Themen sehr, sehr schnell, sehr gut anspringt. Oftmals man eher tatsächlich in den eigenen Reihen, ja, oftmals in den eigenen Organisationen eher die Themen hat, wenn man immer mehr Technologie einsetzt. Was passiert eigentlich aus meinem eigenen Job und nicht sozusagen, was passiert aus dem Kundenerlebnis auf der anderen Seite? Da würde mich auf einer Seite mal deine Einschätzung interessieren. Und das andere ist, was ich momentan sehr stark in der Diskussion erlebe, ist das Thema Deutschland, Datensouveränität. Wo liegen eigentlich welche Daten? Wo funktioniert Datenanreicherung? Du hast gerade eben gesagt, ihr arbeitet auch mit einem ChatGPT, also OpenAI-Modell. Wie weit ist es auch für euch wichtig, vielleicht sogar eine europäische, eine deutsche, irgendwann eine vernünftige Lösung zu haben, die eigentlich eine Lösung übernehmen kann, die aus dem Ausland kommt, wo es momentan meiner Meinung nach auch eigentlich nichts gibt, was eigentlich auf der Art und Basis mehr oder weniger funktioniert. Also die beiden Themen würde ich gerne nochmal irgendwie reingehen. Lass uns mal anfangen mit dem Thema Kundenerlebnis. Also wie kommt das tatsächlich bei den Kunden aktuell an und auch vor allem, wie geht die auch sozusagen mit dem technologischen Prozess innerhalb der eigenen Organisation um?
Also bei den Kunden kommt das hervorragend an. Hervorragend deshalb, weil sie jetzt eine Möglichkeit haben, rund um die Uhr und im Zweifel auch nochmal, das ist ja der Nachteil eines Kontaktformulars oder einer Mail, sofort eine korrigierende, nein, ich habe das anders gemeint. Wenn die Antwort nicht die richtige ist, jeder kennt das, hat schon mal einen falschen Textbaustein bekommen und denkt, oh, das meinte ich nicht. Nee, er bekommt von dem Bot eine Antwort und sagt, nee, ich meinte die andere Karte und der Bot antwortet wieder. Die Kunden geben uns, und wir befragen die natürlich, um auch Qualitätssicherung zu betreiben, findet das klasse, gibt uns da sehr gute Ratings, sodass wir es mittlerweile auch auf alle Kanäle ausgerollt haben. Im Haus, da hast du vollkommen recht, ist das natürlich eine Diskussion, die man erstmal führen muss, wo uns aber hilft, dass wir, wenn wir Wachstumspläne haben, ja nicht in erster Linie bei dem Einbau von solchen Technologien über Mitarbeiterreduktion sprechen, sondern im Wesentlichen darüber, diese Skalierbarkeit auch bieten zu können. Und das hilft natürlich, wenn man ein wachsendes Geschäftsmodell hat, als wenn man ein bestehendes oder sogar stagnierendes Geschäftsmodell einfach von Menschen befreit, was ja alleine schon, wenn man das so ausspricht, relativ asozial wirkt. Und insofern haben wir da einen guten Weg gefunden, auch mit diesem Wachstumspfad zusätzliche Kostensteigerungen zu vermeiden. Und auf der anderen Seite ist es auch im Rahmen so eines Effizienzprogrammes auch richtig und in Ordnung, dass es auch Mitarbeitende gibt, die auch sagen, und dazu gibt es dann auch entsprechende Freiwilligenprogramme bei uns, wir würden das auch als Gelegenheit nutzen, mal was anderes zu tun.
Viele machen das, du hast gerade selber gesagt, die sehen, auch wenn ich das gerade sehe, GPT, auch letztendlich analytische KI oder sonstiges, also beide Elemente generell im technologischen Kontext, sehr viel in Effizienzsteigerung, klassische Automatisierung.
Ja.
Was wir aber sehen, ist, wenn man diese Prozesse sich tatsächlich mal wirklich genauer anguckt, dass so ein sehr großer Teil eigentlich in Augmentation endet. Also im Sinne von, ich kann ja tatsächlich durch die Möglichkeiten, die heute da sind, auch bestimmte Themen einfach komplett neu denken. Ist das auch ein Teil des Prozesses, den ihr dann im Haus auch durchlaufen lasst? Oder denkt ihr, also wo man wirklich guckt, welche Prozesse haben wir, welche gilt es eigentlich eher durch die Systeme zu automatisieren, sozusagen eine Effizienzsteigerung irgendwie hochzufahren, besseres Kundenerlebnis, bessere Kommunikation, einfachere Fragen, whatever. Oder auf der anderen Seite tatsächlich zu sagen, welche Dinge können wir eigentlich komplett neu definieren, eigentlich auch durch diese Elemente? Ist das eine Abwägung oder ist das momentan?
Das ist eine Abwägung und das ist auch eine Abwägung, die immer mit Ressourcen auch zu tun hat. Und ganz ehrlich, wir als Haus stehen in der Regel immer dafür, schon auch eine kräftige Vision zu haben, aber dann auch wirklich walk the talk, die Sachen auch umzusetzen und nicht eine Pressemeldung nach der anderen rauszufeuern, was wir alles mal an Ideen haben und dann wird es aber nicht umgesetzt. Und ich glaube, gerade im Finanzwesen gibt es viele, viele Prozesse, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie händisch sie hinten oder wie batchlauforientiert sie im Hintergrund noch sind. Und diese Themen erstmal wirklich auf eine völlig neue Stufe zu stellen. Vor 10 Jahren hieß alles durch APIs, ist alles Wunderwerk und APIs werden alle Probleme lösen. Man hat gesehen, wenn die APIs nicht zusammenpassen, funktioniert es auch nicht. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal nur, weil wir jetzt schon seit anderthalb Jahren wegen ChatGPT und OpenAI viel über AI reden, ist es schon komplett implementiert. Ist es ja mitnichten und genau die Themen, die du gerade angesprochen hast, Datensicherheit, Datensouveränität und so weiter, die sind natürlich auch so große Brocken, richtigerweise auch, dass es nicht einfach so ist, als wenn ich mir ChatGPT die App runterlade auf dem iPhone und da einen Pro-Account abschließe. Als Unternehmen habe ich da eine ganz, ganz, ganz andere Verantwortung. Zu Recht auch. Und insbesondere als ein Unternehmen in der Finanzbranche, wo ich sehr, sehr viele Daten über meine Kunden habe und das Bankgeheimnis zu Recht auch mit das höchste Gut ist, was man als Bank hier pflegen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, auch richtig, zunächst mal das, was man ohnehin auch einen Kredit, wenn ein Kunde sich jetzt ein Auto kaufen will oder vielleicht auch eine Küche, dann braucht er einfach im Moment Geld. Und diesen Prozess schneller zu machen, und wir können den mittlerweile, wenn er das an seinem Handy ausfüllt, der Schnellste hatte in 1:40 sein Geld auf dem Konto per Instant Payment, dann können wir das. Dann können wir das durch die Einführung solcher Prozesse, die das einfach schneller machen. Wir wollen zum Beispiel auch in Deutschland ist das ja auch so der heilige Gral, die Immobilienfinanzierung. Jetzt weiß ich nicht, ob du eine Immobilie hast oder meine gekauft hast oder das gesehen hast. Schau dir ein deutsches Grundbuch an. Also spannend, manche sind so, dass nur unsere Spezialisten rausbekommen, wer ist jetzt eigentlich Eigentümer. Das sind Rötungen, Streichungen, Querverweise, Übertragungen und so weiter. Wir haben mittlerweile auch auf Basis von KI ein Modelle trainiert, die diese wirklich undurchsichtigen Grundbuchauszüge auslesen können. Da kann man sagen, ja, das kann ein Mensch heute, ein Spezialist kann das heute auch. Aber wenn ich nicht genug Spezialisten habe oder die gerade auch...
Wie schnell und wie genau.
Wie schnell. Und das wird übertragen in einen Workflow und der Workflow kann genau damit auch weiterarbeiten. Und ich glaube, das wird den Weg zu, viele hängen das immer vorne hin, aber ich glaube, jetzt wird es wirklich erst möglich, wir arbeiten daran, auch eine Immobilienfinanzierung irgendwann ohne wirkliches Zutun, wenn der Kunde es nicht möchte, mancher möchte da noch so eine Selbstvergewisserung haben, wird man auch eine Immobilienfinanzierung so durchbuchen können. Und das ist dann wirklich ein großer, großer Schritt, passt sogar fast schon in das, was du mit Neudenken genannt hast.
Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Lass uns mal kurz den einen Punkt Datensouveränität, also das Thema,
ja.
Wie erfolgt am Ende die Abwägung nehme ich Llama von Meta, nehme ich OpenAI, nehme ich unterschiedliche Modelle. Du hast auch vorhin gesagt, man testet unterschiedliche Modelle, wenn es auch darum geht, wer ist empathisch, wer hat irgendwie sympathische Antworten, wer fungiert mit welcher Art von Kundengruppe. Wie funktioniert bei euch aktuell dieses Thema in der Handhabung? Also mit wem arbeitet man, warum vor allem zusammen? Was waren bei euch die ausschlaggebenden Punkte?
Also zunächst mal, das ist das der alleroberste Level, durch den jedes Modell erstmal durch muss. Es muss all diesen Themen Datensicherheit, Datenschutz und so weiter, allen Anforderungen, der wir als Bank unterliegen, muss es erfüllen, ansonsten führen wir es nicht ein. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass am Ende teilweise die Modelle auch ein bisschen beschränkt werden. Ich kann dir unseren Chatbot zeigen. Im Moment ist er basierend auf ChatGPT. Wie gesagt, das wechselt auch. Ich kann dir meinen eigenen Account auf meinem iPhone daneben halten. Wenn ich dem normalen Offenen eine Frage stelle, was sollte ich meiner Tochter als Anlagemöglichkeit empfehlen, dann wird er mir eine relativ gute und auch, du kennst das ja auch, sprachlich sind die ja wirklich gut, eine gute Antwort geben. Wenn ich das unseren Bank-Chatbot frage, dann wird er sagen, ich kann keine Wertpapierhandelsberatung machen. Keine Wertpapierberatung machen. Das ist auch richtig so. Ich kann einen normalen Chatbot sicherlich dazu bringen, auch irgendwie politische Äußerungen zu machen. Und natürlich schließe ich das aus, dass mein Bank KI-Chatbot irgendwelche politischen Äußerungen oder Wahlempfehlungen gibt. Das sind alles Themen, die muss ich berücksichtigen, die muss ich abgrenzen, da muss ich es verblomben, wie wir das sagen. Und dadurch wird es zum Teil natürlich etwas ärmer, aber dafür natürlich auch etwas vom Risiko heruntergenommen.
Also restriktiv. Ihr macht es selber.
Sozusagen. Das machen wir selbst.
Okay.
Das machen wir selbst und da verlassen wir auch uns nicht darauf, dass irgendein Hersteller uns das vielleicht die Versicherung gibt, sondern das machen wir selbst. Und wonach entscheiden wir? Wir testen in der Tat wirklich verschiedene Antworten von verschiedenen Sprachmodellen. Und ich hatte dir vorhin gesagt, eines ist als besonders empathisch aufgefallen und ist bei vielen Kunden in einem sehr positiven Ranking gekommen. Dann haben wir das mal genutzt, haben allerdings schon gesehen, dass es auch teilweise ein bisschen zu empathisch gehen kann. Und manche Kunden das nicht zielorientiert genug empfunden haben. Was für uns mittlerweile ein wichtiges Kriterium ist, wir setzen immer ein Sprachmodell für die Antwort ein. Und wir setzen ein anderes Sprachmodell ein, um genau diese Antwort, bevor sie ausgespielt wird, an den Kunden nochmal zu checken.
Okay.
Und zwar insbesondere auf, ist da irgendwas von der Rail gesprungen, abgewichen und würde diese Frage Unsinn bedeuten? Und das ist auch sehr wichtig, weil am Ende steht auf dieser Internetseite, wo du gerade googelst oder auf der App, oben unser Name drauf. Und ein Chatbot unter unserem Namen soll keinen Unsinn erzählen.
Wenn ich jetzt natürlich jetzt das Systemfrage, kriege ich eine von euch aus richtige Antwort. Ne? Also wie ihr am Ende das System trainiert habt und auch welche Antworten es am Ende geben kann. In der Welt, in der wir uns ja mehr oder weniger in den nächsten Jahren ein Stück weit weiterentwickeln, wird es ja wahrscheinlich, also technisch ist ja heute schon möglich, aber es wird nicht mehr lange dauern, dass ich auch meinen eigenen Banking-Bot als Beispiel habe, meinen eigenen Agenten, den ich irgendwie beauftrage und sage, pass mal auf, ich bin der Sven, zwei Kinder, dies und das, du kennst mich ganz gut, ich habe das und das vor. Lauf mal los. Wie wichtig ist es in der Welt, in der wir reinkommen, die Schnittstelle auch zu bedienen? Also doof gesagt, dass die DKB auch bei, nehmen wir jetzt mal Reddit als Beispiel, was ja sehr, sehr stark genutzt wird zum Anlernen von Systemen. Wie wichtig ist es auch, dass man an der Schnittstelle sozusagen auf diesen Large Language Modellen tatsächlich eine Rolle spielt? Dass wenn ich das System frage, wer ist denn eigentlich eine wirklich empfehlenswerte Bank in dem Umfeld, dass auch tatsächlich DKB genannt wird? Ist das ein wichtiger Faktor schon jetzt heute für euch?
Ich glaube, das wird sogar das neue SEO sein, dass ich mich genau in diese Richtung bewege und auch dort eine Relevanz entfalte, dass ich rauskomme aus dieser Welt, dass ich irgendwo stattfinde und in einer Suchmaschine vielleicht sogar gesponsert an Platz 1 stehe. Also insofern, ja, das ist sehr relevant.
Wenn wir das mal einem weitergehen, es wird immer digitaler. Ich war heute Morgen, ich habe es erzählt, bei einem anderen Podcast, Thema Cybersecurity.
Ja.
Umso digitaler wir werden und wie gesagt, ihr seid ja schon eine, für mich nach wie vor eher eine Bank der neueren Generation, wenn ich mir die
absolut,
wirklich alten Häuser angucke.
Sehr gut.
Nach 35 Jahren kommt man sich ja selber auch schon sehr alt vor. Dementsprechend, wie wichtig ist tatsächlich das Thema Cybersecurity für euch im Aufbau all dieser Prozesse, weil wir natürlich was wir sozusagen in der Entwicklungsstufe sehen, was die DKB an neuen Möglichkeiten machen kann, mit neuer Art von Kommunikation, mit neuer Art von irgendwelcher Kreditvergabe etc. Genau die gleichen Potenziale sind ja mehr oder weniger auch ein Stück weit auf der anderen Seite da. Werden die Dinge auch dahingehend immer wieder abgeglichen? Wahrscheinlich ja, gar keine Frage. Aber wie wichtig ist das Thema tatsächlich innerhalb einer Bank, wo es natürlich immer noch um sensible Daten geht?
Es ist die oft auch mental größte Herausforderung, nicht jeder technologischen Begeisterung hinterherzulaufen, wenn ich nicht genau dieses Thema vorher genau abgeklopft habe und auch im Risiko begrenzen kann. Und das ist auch immer schwer. Man hat neue Ideen, die könnte man umsetzen, aber wir wissen noch nicht, was der neue Angriffsvektor sein könnte oder wie zum Beispiel ein neuer Dienstleister, den wir anschließen, darauf reagieren können. Und dann machen wir das auch nicht. Das können wir uns als Bank auch einfach nicht leisten. Der Schaden, da irgendwas Neues, vielleicht mit guter Imagewirkung rauszubringen, aber dann Angriff einer großen Attacke zu sein, wäre viel, viel größer als vielleicht in bestimmten Punkten, als etwas langsamer wahrgenommen, etwas vorsichtiger wahrgenommen zu werden. Aber ich glaube, das gehört nach wie vor zu einer DNA einer Bank, solche Sachen auch wirklich abzukapseln. Was ich in diesem Zusammenhang fast die größere Bedrohung mittlerweile finde, ist die extrem und auch da technologiebasierten Angriffe auf unsere Kundinnen selbst, die dann auch noch durch riesige Datensets gezogen aus den Social-Media-Profilen unserer Kunden, aus aktuellen Pressemeldungen von Banken und so weiter, so eine persönliche Relevanz entwickeln, dass der Kunde oder die Kundin wirklich ziemlich sicher ist, das ist jetzt wirklich eine E-Mail von meiner Bank und ich muss hier mein Sicherungsverfahren neu enrollen, klickt auf die Mail und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und diesen Wettlauf immer wieder zu gewinnen, in dem ja nicht nur wir und die Fraudster sich gegenüberstehen, sondern auch noch unsere Kundinnen mit im Spiel sind, die eben am Ende auch oft Banking jetzt nicht als den wichtigsten Teil ihres Tages sehen, sondern das relativ convenient an der Seite machen wollen. Und da weißt du auch, Convenience und Security, sind so Interessenkonflikte. Unsere Kundinnen auch davor zu schützen, indem wir sehr viel darin investieren, trotzdem zu sagen, Mann, der Sven hat diese Überweisung eingegeben, die klingt plausibel, der hat die auch nochmal separat auf seinem Handy freigegeben. Aber trotzdem, irgendwas ist da im Muster drin, dass es nicht passt. Und deshalb werde ich ihn jetzt nochmal wie auch immer kontaktieren und sagen, hast du das wirklich überwiesen? Das ist wirklich großes, großes Feld, auch in dem wir investieren. Was im Übrigen jetzt ja auch noch durch die zwingende Ausführung aller Überweisungen dann ab Anfang Oktober als Instant Payment nochmal eine ganz andere Dimension bekommt. Dann gibt es nämlich gar nicht mehr dieses, wir fragen den Sven nochmal, sondern dann gibt es entweder wir füllen das aus und dann ist das Geld auch wirklich in 10 Sekunden weg. Oder wir lehnen das hart ab, diese Zahlung. Die Prüfmöglichkeit wird es nicht mehr geben. Da hilft uns natürlich ganz klar auch wieder KI, weil es einfach aus den Mustern deiner Überweisung ein plausibles Muster macht und dann sagt, hier wird das Muster durchschlagen, wir lehnen mal lieber ab. Das sollte nicht zu oft passieren, weil sonst bist du nämlich unzufrieden und wir haben unglaublich viele abgelehnte und damit Absolut. Auch weitere Transaktionen, Kommunikation erzeugende Zahlungen. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, die abzulehnen, wo jemand dich einfach betrogen hat und Geld von dir abziehen will. Und das ist eine riesen, riesen Herausforderung, fast noch größer als unser Banksystem selbst abzukapseln, weil wir sind ein Technologieunternehmen. Das können wir schon gut, soll nicht arrogant klingen, aber da haben wir richtig gute Leute, Investitionen und so weiter. Aber unsere Kundinnen sind in dem Fall wesentlich vulnerabler. Damit meine ich übrigens nicht nur unsere Kunden, also die Kundinnen der DKB, sondern insgesamt Bankkundinnen. Man sieht ja, was das auch für eine Verbreitung mittlerweile bekommt. Und ich kann da auch immer nur dazu aufrufen, wann auch immer ich auch diese Gelegenheit wie in so einem Podcast haben, wirklich sorgfältig auch immer wieder zu schauen, wenn man solche Mails, wenn man solche Anrufe bekommt, kann das wirklich sein? Und ist das nicht im Zweifel auch mal was, wo ich auflege oder die Mail lösche und mich an meine Bank wende?
Absolut. Ja, das Thema Phishing direkt am Kunden hat es ja absolut überhand genommen. Ja. Wenn du natürlich die Themen so beschreibst, das finde ich natürlich auch mal einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Man schafft ja ganz, ganz viele Themen, auch gerade in dem Jahrhundert, in dem wir uns befinden, ja nicht mehr alleine. Wie wichtig sind tatsächlich große strategische Partnerschaften, ja, auch für die DKB, ne? Ob das dann andere Häuser sind, sag mal, nehmen wir als Beispiel eine Visa oder auch eine andere, also wo man sich eigentlich in Summe mit bestimmten Themen stärker und anders auseinandersetzen kann, weil die Schwerpunkte auch vielleicht ein Stück weit sozusagen verteilt werden. Wie wichtig ist sozusagen strategische Allianzen, strategische Partnerschaften?
Wir sind ein großer Befürworter, ein Freund von strategischen Partnerschaften, weil sie eben genau das, was du auch gesagt hattest in deiner Frage, ermöglichen. Ich kann bestimmte Services, bestimmte Produkte anbieten, die jemand entwickelt hat, der sich nur auf dieses Produkt konzentriert. Vollen Fokus auf dieses Produkt, damit wahrscheinlich auch schneller und erfolgreicher in diesem Produkt, in diesem Service. Warum soll ich versuchen, das nochmal selbst zu entwickeln, wenn es für den Kunden, für meine Kunden vor Ort noch nur interessant ist, biete ich das in meinem Umfeld an oder biete ich es nicht an? Am Ende ist dem Kunden ja egal, wer hinten mein Dienstleister ist und wie ich das mache. Und das beste Beispiel dafür war ja damals, wir als Internetbank eine komplett digitale Antragsstrecke und am Ende der Kontoeröffnung musste sich der Kunde Papier ausdrucken, um zur Post zu gehen und ein Postident zu machen, damit er nach, und das deutsche GWG ist eine sehr wichtige Benchmark und Eintrittshürde auch für ein Konto, das deutsche Geldwäschegesetz, dass er dann vernünftig legitimiert ist. So, 50% der Leute sind nie zur Post gegangen. Das heißt, die haben alles einmal eingeklimpert und trotzdem war dann dieses, ach na ja, jetzt, Post ist hier nicht und hatte zu und so weiter, war die Hürde zu groß. Und natürlich war es ein Riesenfortschritt, als wir dann, in dem Fall war das WebID, ein Startup kennengelernt haben, was sich nur darauf konzentriert hat, nicht nur produktseitig, sondern auch regulatorisch bei der BaFin, bei dem Finanzministerium zu erreichen, dass in Deutschland auf einmal die Legitimation mit einem Video, mittlerweile ist es Standard für uns alle, mit einem Video möglich ist. Es war vorher nicht möglich. Die haben das durchgefochten, haben eine Bank gesucht, die das mitmacht. Wir haben händeringend gesagt, das ist, was wir brauchen. Und jetzt ist das dann praktisch, ich glaube, es gibt gar kein Postident mehr bei uns. Genau solche Partnerschaften braucht man. Andere Partnerschaften funktioniert eben manchmal auch nicht, leider Gottes. Wir waren damals sogar vom Bundesinnenministerium die einzige Bank, die mitgehen wollte, diesen Weg mit dem elektronischen Personalausweis. Dann habe ich selbst einen beantragt. Und beim Bürgeramt habe ich gesagt, als sie mir den Antragsformular, die Mitarbeiterin dort das ausgefüllt hat, habe ich gesagt, aber die digitale Funktion ist freigeschaltet, oder? Sagt sie, nee, die ist standardmäßig ausgeschaltet. Dann habe ich gesagt, nee, aber schalten Sie die bitte mal an. Und dann sagte die, oh, wirklich, wollen Sie das wirklich? Das macht hier keiner meiner Kunden. Und da bin ich mit einem relativ schalen Gefühl rausgegangen und dachte, na, mal sehen, wie unsere Partnerschaft mit dem BMI läuft, wenn das so vertrieben wird, dieses Thema elektronischer Personalausweis. Hat ja auch dazu geführt, dass nur 40% das hatten. Dadurch hat es keine Traktion bekommen. Irgendwann wurde der Default-Wert umgestellt. Aber da braucht es dann manchmal sowas auch anzutreiben.
Da ist dann die Entwicklung dabei. Das, was ich total spannend finde, ist, du beschreibst ja gerade so unterschiedliche Aspekte, die man als Vorreiter im Markt macht, natürlich aber auch als jemand, der immer wieder eine neue Art des Customer Logins versucht hinzubekommen. Also warum ist es so viel besser, Kunde der DKB zu sein, als Beispiel von irgendeiner anderen Bank? Und das hat ja meistens damit zu tun, dass ich hier etwas geboten bekomme, was ich woanders nicht bekomme. Das ist das gleiche hohe Wechselkosten, wenn ich jetzt von Apple auf Android umsteige etc. Wenn ich dich jetzt frage, was sind eigentlich die Themen, die in der Zukunft, in den nächsten 5, 6 Jahren tatsächlich für den Kunden einen hohen Customer Login darstellen? Was ist das? Ist das die 360-Grad-Beurteilung, Begleitung? Ist das, dass es einfach so unfassbar schnell, convenient geht, sozusagen seamless im Hintergrund in einer unfassbar schnellen Zeit? Was ist das, oder was ist da doof gesagt, eure Wette des Customer Logins in den nächsten 5 bis 6 Jahren?
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Dass du als Kunde, Kundin bei uns alles kriegst, was du als Privatkunde brauchst.
Mhm.
Als normaler Privatkunde, du kriegst von den Krediten bis zu den Wertpapier-Themen, die du brauchst, Konto, Zahlungsverkehr. Du hast alles, was du brauchst. Du hast es an einer Stelle. Du hast es in einem versprochen absolut fairen Modell. Und du hast es bei einer extrem sympathischen Bank, die dir auch noch zusagt, dass sie das Geld, was du vielleicht gerade mal nicht brauchst, sondern auf einem Tages- oder Festzinskonto zu liegen hast, in wirklich coole Zukunftstechnologien investiert als Kredite, nicht im Sinne von Eigenkapital, sondern am Ende wirklich mit deinem Geld auch die Transformation Deutschlands und Europas mitfinanziert. Das und das alles, du hattest es auch schon gesagt, in einem Ansatz, der natürlich neueste Technologien immer wieder mit reinbringt und immer mehr Daten von dir auch dazu verwenden wird, auch für dich wirklich relevante Vorschläge für weitere Produkte, manchmal aber auch für weniger Produkte. Auch das gehört zu Fairness dazu, dir anzubieten und am Ende dich zu befreien von dem Pain, den viele noch empfinden, wenn sie an Bank denken.
Auf der anderen Seite, du hast vorhin gesagt, man ist natürlich auch nicht risikoavers, aber man wägt sehr stark ab, was hat sozusagen welches Potenzial und auch welches Risiko. Wie geht ihr generell damit irgendwie mit eher mit disruptiveren Themen allgemein eigentlich sozusagen im eigenen Haus um, wenn wir über Bitcoin sprechen, wenn wir über Blockchain-Technologien sprechen, wenn wir auch dann die Weiterentwicklung von Quantencomputing sprechen und wie wichtig ist für euch die Auseinandersetzung vor der Zeit?
Wir müssen nicht jedes Thema, was neu am Markt ist, aufgreifen und sagen, das ist jetzt der neue Trend, sondern wir beurteilen das auch danach, was ist relevant für unsere Kunden. Mhm. Da gibt es sicherlich auch, müssen wir manchmal aufpassen, gerade im Vorstandsgremium, die beliebte Kundenumfrage mit N gleich 1. Man selbst weiß genau, wie der Kunde tickt und am Ende haben wir aber 6 Millionen Kunden, die etwas anders ticken. Sich da zu schauen, was sind jetzt wirklich das, worauf wir die nächsten Ressourcen lenken. Und auf der anderen Seite haben wir ja bewiesen mit den Investitionen in erneuerbare Energien, als es viele wirklich Garagenwerkschaftsspinner gehalten haben, haben wir auf dieses Thema gesetzt und mittlerweile da, seit wir das betreiben, 25 Milliarden finanziert.
Mhm.
Das sind also zig Gigawatt auch Kraftwerkskapazitäten, die wir finanziert haben, die wir damit ersetzen genau dieses Mindset, ich hatte vorhin auch über das Thema Mindset und Mindset-Shift auch gesprochen, wollen wir uns auch bewahren, bei diesen neuen Themen mit dabei zu sein. Und auch der Einsatz von Sprachmodellen, wie gesagt, in Pressemitteilungen, das ist immer das eine, es wirklich live zu haben am Kunden, regulatorisch sauber und trotzdem relevant für den Kunden, stabil live zu haben, das ist auch nochmal was anderes. Und da finden wir, dass wir da im letzten Jahr auch nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben, ja.
Ich glaube, bin ja der festen Überzeugung, dass es nicht alle Banken schaffen werden in den nächsten 5 bis 6, 7 Jahre. Wenn wir sehen, wo sie herkommen, wie sie tatsächlich die doch sehr schnelle Veränderung tatsächlich adressieren können. Wir sehen es ja auch draußen, ob das jetzt Filialgeschäfte sind oder sonstiges. Mhm. Die haben schon ihre anderen Herausforderungen anders aufgestellt, anders aufgebaut. Wie glaubst du selber, entwickelt sich der Bankenmarkt in den nächsten 5 bis 7 Jahren? Glaubst du, es wird für alle noch irgendwo ihren Platz geben, ihre Daseinsberechtigung? Oder ist es doch auch ein Markt, der sich auch einer stärkeren Konsolidierung irgendwie mehr oder weniger vorfinden wird?
Es wird eine Konsolidierung geben. Das glaube ich einfach, weil genau diese Entwicklungen mitzugehen, du hattest Stichworte genannt, ich hatte ein paar genannt, wird nicht mehr möglich sein in einer kleinen Größenordnung, weil du am Ende dir ein Team gar nicht mehr leisten kannst, was genau das vorantreibt. Da gibt es große Verbünde vielleicht, die aus vielen kleinen Banken oder Sparkassen bestehen und das über zentrale Dienstleister mit abdecken. Und auf der anderen Seite wird es kleinere Banken geben, die einfach ihr Heil darin sehen müssen, vielleicht auch dann mit anderen größeren Anbietern zu fusionieren, alleine um solche Entwicklungen mitgehen zu können. Einfach nur zu sagen, ich mache das in der Größe weiter, wie es bisher ist und das wird schon irgendwie funktionieren. Dazu gibt es in Deutschland zu viele Banken. Auf der anderen Seite wollen wir, glaube ich, alle, auch für den Endkunden, für die Endkunden nicht einen Markt, wo drei große Konglomerate auch am Ende den Preis und vielleicht auch eine relativ schlechte Leistung diktieren, einfach nur, weil es keinen Wettbewerb mehr gibt. Ich glaube, gerade die große Anzahl an Banken zeigt auch immer wieder, oder treibt auch immer wieder daran, nochmal ein Stück besser zu sein als andere oder sich eben auch leiten zu lassen von neuen Spielern, die an den Markt treten, mit einem Produkt und das Produkt dann ausweiten, von denen zu lernen und sich auch so zu entwickeln, ja.
Was nimmst du gerade draußen wahr, was dich beeindruckt hat? Also wo du gesagt hast, oh krass, das hätte ich irgendwie nicht gedacht, das ist ja wirklich mal interessant. Weil was ich ja gerade momentan sehr stark feststelle, ist sehr interessant zu sehen, wo man sich außerhalb der eigenen Industrie tatsächlich zusammenbündelt, um eigentlich ein gemeinsames, besseres Produkt oder einen gemeinsamen, besseren Ansatz sozusagen der Marktbespielung eigentlich erhofft. Ja, ob das jetzt dann, wie gesagt, im Technologieumfeld ist oder ob das in anderen Bereichen ist. Kannst du dir vorstellen, dass wir irgendwann auch mal Joint Ventures, Fusionen sehen, die sich Industrie sozusagen nicht agnostisch, sondern darüber hinaus ergeben? Du bist doof gesagt eine DKB und eine Allianz. Warum macht das keinen Sinn?
Das sind sogar sogar noch relativ naheliegende Branchen.
Für viele ist das schon sozusagen schon weit über Ost und West hinweg gedacht, so ungefähr.
Okay, manche nennen das dann auch Bank Assurance. Es gibt dazu Kooperationen schon, die weit über das hinausgehen, was man vielleicht eine Vertriebskooperation nehmen würde. Apple Pay war ein gutes Beispiel dafür, wie ein Technologiekonzern eben mit Payment-Anbietern wie Banken zusammen agiert und am Ende, bei Google Pay ja auch, ich will da keine Werbung für eine Technologie machen, aber für den Endkunden relativ relevant auf einmal dieses, das ist mein Gerät, was ich gar nicht mehr aus der Hand lege, damit verbinden, dass ich damit auch zahlen kann. Und solche Kooperationen wird es auch weiter geben. Und wenn du Faszination ansprichst, ich bin schon hinreichend fasziniert davon, welches Comeback Microsoft wieder gefeiert hat, nachdem die eigentlich fast so die alte Welt waren und alle gehofft hatten, dass sie endlich nicht mehr mit DOS und Windows zu tun haben. Und mittlerweile, wenn ich mir anschaue, wie tief integriert das in die neue Lebenswirklichkeit von vielen Unternehmen über Teams, über 365, über Copilot ist, das ist eine echt coole Story auch.
Absolut, da kann man sich ja wirklich neu erfinden.
Ja.
Gab es das andere Thema, so Wow-Effekte tatsächlich, wo du sagst, boah, das hat mich tatsächlich vielleicht auch überrascht die letzten 5, 6 Jahre, dass sich so ein Thema so stark durchgesetzt hat, beziehungsweise es überhaupt gekommen ist? Gab es für dich so 1, 2 Momente, so in den letzten irgendwie Jahren? Ich meine, es gab ja 1000 Momente draußen, wo man sich tatsächlich dachte, was passiert hier eigentlich? Aber wo du dachtest, das und das sind irgendwie so auch so 1, 2 Schlüsselmomente für die eigene Industrie?
Als ich relativ spät nachts und auch müde und gestresst eine Antwort auf eine Mail, die mir nicht so gefallen hat, formuliert habe und diesen oben erstmalig, das ist vor einem guten Jahr gewesen, erstmalig erscheinende Copilot-Frage, soll ich diese Mail mal checken, bewerten, gedrückt habe und diese KI mir eine Bewertung meiner Tonalität, meiner Sprache gegeben hat, wie ein guter Coach. Nämlich im Sinne von, du klingst ziemlich genervt und nicht wirklich wertschätzend. Willst du das wirklich so abschicken? Das war ein echter Wow-Moment. Da habe ich gedacht, oh, das ist echt ein bisschen mehr als einfach nur ein cooler FAQ-Assistent. Da ist ein richtiges Potenzial dahinter.
Eine Sache, die mich noch interessiert, du hast vorhin oder das 2, 3 Mal das Thema auch, wie wichtig euch Nachhaltigkeit etc. ist, erwähnt. Mhm. Was macht den Punkt aus? Also was ist das nachhaltige Prinzip sozusagen der DKB? Also worauf basiert das? Also auch hier in den eigenen internen Prozessen und in der eigenen Organisation.
Das Coole an unserem Geschäftsmodell ist wirklich, wir haben nicht ein Geschäftsmodell gehabt und später gesehen, oh, Nachhaltigkeit ist wohl ein Trend, sollte man bringen. Wir werden uns dahin steuern, sondern wir waren quasi per Default waren wir nachhaltig, weil wir in unserer Branchenausrichtung, im Geschäftskundensegment, und wir finanzieren nicht viele Branchen, aber Branchen adressiert haben, die dazu führen, dass 75% unserer Kredite ohnehin schon jetzt den SDG-Goals auf die SDGs einzahlen. Da ist natürlich unser großes Portfolio erneuerbarer Energien. Da ist das ganze Stadtwerke-Portfolio. Jedes zweite Stadtwerk in Deutschland ist unser Kunde. Und ist natürlich ein Träger der lokalen und regionalen Wärmewende, Energiewende und damit ein ganz wichtiger Baustein. Wir finanzieren Wohnungsunternehmen, Gesellschaften, kommunale Gesellschaften, Genossenschaften, Investoren, die dafür sorgen, dass die Menschen auch irgendwo so wohnen können. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass man bei ESG immer auch das S und das G betont. Wenn man nur an das E denkt, wird irgendwann das S zu kurz kommen und auch politische Realitäten verändern. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte eben, dass wenn die Menschen auch wissen, ich habe ein Heim, ich habe eine Wohnung, ich kann mir diese Wohnung auch leisten, dann senkt das ihren Stresslevel und dann werden sie auch weniger auf irgendwelche Rattenfänger reinfallen, die alles immer nur mit Erregung erklären. Und dieses Prinzip haben wir, und da scheue ich mich auch nicht, das zu sagen, auch dann lauter verkauft und gesagt, übrigens, guckt mal, was wir hier im Portfolio haben. Und wir werden diese Transformation vorantreiben. Wir haben die Kundengruppen, wir haben die Kunden im Geschäftskundensegment, die genau dafür eine Aufgabe, darin auch eine Aufgabe haben, das voranzutreiben. Und wir als Bank stehen für euch da. Und im Übrigen ist das auch ein cooles Argument für einen Privatkunden, eine Privatkundin zu uns zu kommen, weil sie weiß, diese Bank investiert, finanziert die richtigen Dinge. Macht kein Investmentbanking irgendwo, kauft keine ABS-Strukturen, von denen sie nicht viel Ahnung hat. Wir machen das genau hier in Deutschland, wo wir zu Hause sind. Da finanzieren wir Sachen, die die Transformation voranbringen. Und das ist Nachhaltigkeit auch wirklich glaubwürdig und im Ist und nicht auf bunten Broschüren gezeigt. Und das am Ende auch Investoren fragen uns nach. Wir haben mehrere Green Bonds, also grüne Anleihen rausgegeben, Social Bonds, wo eben Investoren sich daran beteiligen können, dass wir Kredite an für bezahlbaren Wohnraum rausgeben. Und das ist ein großes Asset auch im Kapitalmarkt, ja.
Was wäre auf einer Seite ein wirklich radikaler Ansatz für eine Bank in der Zukunft? Wo du sagst, das ist was, was mich schon mal länger umgetrieben hat. Das ist was, worüber ich mal nachgedacht habe, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht kommen kann, regulatorisch vielleicht auch anderen Elementen. Aber was wäre tatsächlich ein Ansatz für, wenn du heute eine Bank neu gründen würdest, sozusagen bei DKB 2.0? Worauf würdest du achten?
Ich hätte den Luxus, dass ich in vielen, vielen Punkten nicht auf Legacy achten muss. Ich hätte auch erstmal den Luxus, dass ich mir ja Kunden 1, 2, 3 genau, relativ zielgenau suchen kann und die auf mein Modell passen. Mhm. Ich hätte den Nachteil, dass ich die Kraft, die Power, auch die Bilanz, das Eigenkapital nicht hätte, um wirklich große Kunden zu bedienen und auch in die Zukunft zu führen. Also das hat schon so sein Für und Wider, aber dieses Prozesse von Anfang an neu bauen und auch Systeme von Anfang an neu bauen, das hat schon einen großen Charme. Und am Ende ist das auch der große Vorteil der Attacker, die wir jetzt sehen, insbesondere im Retail-Business, die das einfach zum Beispiel Cloud-Native bauen. Wir transformieren jetzt all die Themen in die Cloud und das ist auch jeder einzelne Schritt, wird mit viel Arbeit, aber auch ist auch mit viel Begeisterung bei uns verbunden. Es funktioniert wirklich gut. Aber andere bauen direkt in der Cloud die Systeme. Mhm. Haben die direkt dort gebaut, sparen sich diesen Übertragungsaufwand. Und das wären, glaube ich, so die Prinzipien, die ich da auf jeden Fall, oder die Vorteile, die ich da sehen würde, ja.
Gibt es Themen, die ihr nicht habt, die andere Banken doch sehr stark haben, wo du oftmals in Gesprächen sozusagen in der eigenen Branche, Industrie unterwegs bist, wo du denkst so, okay, krass, dass irgendwie das so ein großes Thema ist und wie schön, dass das bei uns keins ist. Hat das was damit zu tun mit vielleicht der höheren Digitalisierung von eurer Seite, weniger sozusagen auch Historie, ja, wo man auch andere Dinge einfach nicht mit sich schleppt? Oder sind es auch ganz andere Dinge? Oder denkst du das gar nicht, kommt das gar nicht vor?
Ich erlebe natürlich viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bankenbranche, die auch sich selbst viel damit beschäftigen, braucht es und was ist das Filialgeschäft der Zukunft? Mhm. Ich glaube, da gibt es auch viele Ansätze dafür, wozu es sowas braucht und wozu es wertvoll ist. Auf der anderen Seite ist das eine Frage, wo ich auch in solchen Diskussionen dann froh bin, dass ich meinen Tisch mit anderen Fragen voll habe.
War das nie ein Thema, Filiale? Oder jetzt Filialen zu integrieren oder andere
Arten? Wir hatten genau für anderthalb Jahre Privatkundengeschäft im Filialgeschäft und haben dann gemerkt, warum sollte es eigentlich noch eine Privatkundenfilialbank geben und haben das dann einfach komplett umgestellt auf Internetbank, wie es damals noch hieß. Und das war der richtige Weg, auch wenn das erste Online-Banking aussah wie, wenn du das noch kennst, wie Bildschirmtext.
Ja, ich kann das tatsächlich noch sehr, sehr gut nachvollziehen. Zu guter Letzt, was war die Lüge? Was war die Lüge? War ich richtig?
Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Null.
Ja, trotzdem kann man doch Union-Fan sein.
wenn ich mich entscheiden müsste für irgendwas, natürlich Union, aber wirklich, ich habe überhaupt gar keine Beziehung dazu. Null. Ich fieber für Deutschland bei einer EM und bei einer WM, aber ansonsten, sorry. Ich musste nachgucken, wann wir wo gespielt haben.
Ich wollte gerade sagen, das hat sich plausibel angehört.
Sorry.
So mies, ey, wollte ich auch noch nicht aufs Glatteis gefühlt, deswegen, das war gut. Letzte Frage, Tilo, pass auf. DKB Headline 2030. Welche würdest du gerne lesen?
DKB, eine 40-jährige Erfolgsstory.
Das hört sich gut an. Ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat total Spaß gemacht und bis ganz bald.
Bye, bye.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social Media Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.